Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Guten Morgen nochmal. Mir geht es so, wenn man über Gott spricht, merke ich immer wieder, dass mir eine Sache, die bei Gott Wahrheit ist, mir schwerfällt zu erklären. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was mir schwerfällt, ist zu erklären, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Denn das Paradoxum ist, die Bibel sagt, ganz bewusst, auch im Alten Testament, höre Israel, es gibt nur einen Gott, er allein ist der Herr, dein Gott, und es gibt keinen anderen. Gott ist einer. Und die Bibel geht dann hin und uns wird immer klarer, okay, Jesus beansprucht Gott auf Erden zu sein, hat es beansprucht, hat es auch bewiesen. Und sagt uns dann, er sendet uns deinen Geist, den Heiligen Geist, der ihn vertritt, damit auch Gott auf Erden. Und manche haben dann Mühe, weil sie dann, es gibt ja ganz viele Theorien in dieser Welt, auch ganz viele Verschwörungstheorien, die dann manchmal, ihr wisst ja, Bielefeld existiert nicht wirklich, ist eigentlich eine reine Erfindung der Menschheit, die uns überzeugen wollen, dass Bielefeld gar nicht da ist. Also dass Bielefeld da ist, obwohl es ja gar nicht da ist. Und wenn man Beweisfotos sieht, sieht man, dass sie nur Wald. Da ist einfach nur Wald. Und in Wirklichkeit gibt es Bielefeld gar nicht. Also man hat mal versucht, so eine Verschwörungstheorie aufzubauen. Es funktioniert wunderbar. Die Menschen sind bekloppt genug, sowas zu glauben. So ähnlich gibt es auch immer wieder Sachen, die uns das Leben im Glauben schwer machen. Wenn ich jetzt mir Gott vorstellen soll, ist die Erklärung, die allem am nächsten kommt, die Erklärung, dass ich mir vorstelle, Gott ist wie die Sonne. Und ich komme dann von der Physik her, weil die Physik hilft mir, das zu verstehen. Weil die Sonne ist einmal ein fester Körper, es ist einmal Licht und es ist einmal Wärme. Und wenn man sich das überlegt, dann wäre Gott quasi der feste Körper, Jesus wäre das Licht und der Heilige Geist wäre die Wärme. Physikmäßig gesehen bedeutet aber, das Licht ist Teilchenstrahlung, es sind Körper, die auf dem Weg sind, das kann man beweisen in jedem Laser. Physikalisch gesprochen ist Licht auf jeden Fall nicht nichts, sondern etwas und sogar stofflich nachweisbar. Also wir wissen, es ist Teil der Sonne, von der Sonne geht diese Strahlung aus, genauso auch Wärmestrahlung, genau das Gleiche. Wir wissen, dass man physikalisch sagen muss, Licht und Wärme, die von der Sonne ausgeht, ist Sonne. So ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eben Gott. Nur eben in unterschiedliche Form. Das stammt nicht von mir, das stammt von einem indischen Geistlichen. Sarasunda Singh hat Gott nämlich gefragt, wie könnte das sein? Und dieser Mann hat von Gott diese Erklärung gekriegt und ich persönlich bin Anhänger dieser Erklärung. Ich glaube, es ist die beste Erklärung, um näherungsweise uns vorstellen zu können, was das denn so mit Gott ist. Jetzt, das ist gar nicht mein Thema, sondern mein Thema, da gibt es noch so ein Paradoxum von drei Dingen. Und die betreffen uns ganz nahe. Und die finden wir in dieser Bibelstelle. Ich muss übrigens noch Judith Klimm zum Geburtstag gratulieren. Gott segne dich, du hast heute Geburtstag. Alles Gute, viel Freude, viel Kraft, dass die Gegenwart Gottes bei dir ist. Und der Andreas hatte am Donnerstag, hat es verschwiegen, wie hier mit uns zusammen war. Nur, dass er ihn nachher noch gratulieren könnte. Ich weiß nicht, wer sonst. Ich weiß, Marco hatte Geburtstag, Jolanda hatte Geburtstag. Wer noch? Herzlich, Gratulation. Gott segne dich, lieber Bruder. Da gibt es noch jemand? Ja, Gott segne Sie. Herzliche Gratulation. Nur das, weil so viel Zeit muss sein. Familie. Gut, hier an dieser Stelle, das ist der 1. Thessalonicher 5, 23 und 24 steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Was man hier sieht, ist, dass Paulus der den Thessalonicher Brief geschrieben hat, eindeutig diese Dreiteilung beim Menschen vornimmt: Geist, Seele, Leib. Diese Einteilung, Geist, Seele, Leib, hat auch drei verschiedene griechische Begriffe, die da verwandt sind. Nämlich das Pneuma, da hört ihr das Luft drin im Pneuma, und die Psyche, und das Soma. Und diese drei Teile sind Bestandteile von unserem Bewusstsein. Zumindest kann man sich das so erklären. Das ist der Mensch. All diese Erklärungsversuche treffen es ja nie hundertprozentig. Das ist immer unser Problem. Wir können da nicht man kann da nicht wie, das hätte ich gerne von der Physik oder von der Mathematik her, hätte ich das gern so. Da ist es ziemlich deutlich, es gibt wenig Möglichkeiten, anders auszudrücken, dass 3 und 3 nur mal 6 ist. Das ist schön griffig, das kann man beweisen. Das kann man, egal in welcher Form, rechnen. Man kommt immer wieder aufs gleiche Ergebnis. Das ist nicht so in diesen Dingen, die ja mehr herleitungsmäßig sind. Aber ich will versuchen, der Sache näher zu kommen, und ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir, dass wir da hinkommen. Das griechische Erklärungsmodell für den Menschen bestand lange Jahrzehnte, Jahrhunderte, nur aus zwei Teilen, nämlich aus Soul und Body, aus Körper und Seele. Und das ist auch heute in der Wissenschaft ganz weit verbreitet, dass man immer noch denkt, der Mensch, naja, er hat einen Körper, das kann man nicht wegleugnen, den sieht man, den kann man nachweisen, den kann man anfassen. Jetzt hat die Psychologie und auch die Medizin herausgefunden, über viele Jahre erwiesen, es gibt auch sowas wie eine Psychosomatik, es gibt so etwas wie, was hinter dem Körper steht, was den Körper steuert, was den Körper bewegt, was den Körper beeinflusst. Und so weiß man zum Beispiel, dass viele Krankheiten heute eigentlich, wenn wir so wollen, aus der Seele kommt, nämlich psychosomatisch sind. Okay. Und die Bibel geht aber weiter, nämlich die Bibel geht weiter und sagt, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Das wäre Körper und Seele. Und dann geht es weiter, der letzte Adam, gemeint ist Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. Jesus wird in der Bibel beschrieben als eine quasi Neuschöpfung Gottes. Jetzt ist es so, die Schöpfung ist ja umstritten, ne? Also alles hat sich irgendwie aus dem zerebralen Einzeller entwickelt, und wir glauben heute, irgendwann hat es geknallt und daraus ist alles entstanden, und es sind eigentlich alles ganz natürliche Prozesse und es braucht eigentlich keinen Schöpfer. Das große Problem an dieser Theorie ist, dass die nicht bewiesen ist. Egal wie oft man es wiederholt, es wird nicht wahrer. Ja, wer hat schon gewusst, dass man eine Lüge 20 Mal wiederholt und sie ist trotzdem noch keine Wahrheit? Das Problem ist genau das Gleiche. Du kannst Theorien wiederholen, 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 ohne Beweis bleibt es eine Theorie. Und die Evolutionstheorie ist Theorie, bleibt Theorie und wird wahrscheinlich immer Theorie bleiben. Der Versuch dieser Theorie ist aber, ohne Gott auszukommen. Und das ist der Kernpunkt. Es geht darum, ist Gott der Schöpfer dieser Erde oder ist er es nicht? Es ist gar nicht so wichtig, ob man glaubt, dass Gott da stand, im Ursandkasten Männchen geformt hat, reingepustet hat und die liefen dann. Das ist die eine Version. Oder ob man glaubt, dass eben Gott zu irgendeiner Amöbe gesagt hat, du wirst jetzt, da kriegst du zwei Augen, peng, und dann zu irgendwas, keine Ahnung, wie sich das entwickelt hat. Aber ihr versteht, was ich meine. Und es ist auch nicht so wichtig, ob das Jahr Millionen gedauert hat oder, tja, die Frage ist, wenn Gott Gott ist, ist er in der Lage, ein Gebirge zu erschaffen, das sich in Jahrmillionen abgelagert hat oder nicht? Das ist die Gretchenfrage. Kann er sowas? Kann er etwas schaffen, was für uns nachweisbar viel älter aussieht, als es ist? Das ist nämlich genau der Punkt. Wenn wir Gott nicht einsetzen, wenn wir Gott von vornherein auf die Seite tun, kann es das natürlich nicht geben und dann müssen wir uns das irgendwie herleiten, und das tun wir immer noch recht und schlecht. Die Bibel spricht aber davon, dass es einen Schöpfergott gibt und er hat Menschen erschaffen. Und er schuf sie als eine lebendige Seele. Da gibt es diese Bibelstelle, dass Gott ihnen Leben einhauchte und es war eine lebendige Seele. Und dann gab es diese Schwierigkeiten im Paradies, der Mensch entfernte sich von Gott und die Bibel spricht davon, dass sein Geist verfinstert wurde. Und dann sagt die Bibel, Gott hat aber Lösung geschafft, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches und dieser Sohn bezeichnet die Bibel als etwas ganz Neues, nämlich als einen Geist der Leben, der also ein lebendig machender Geist ist. Klingt noch ein bisschen theoretisch. Lesen wir weiter. Johannes 3, 5 bis 6, da wird Jesus gefragt von Religionslehrern, wie kann man in den Himmel kommen? Ist eine gute Frage im Prinzip, aber Jesus antwortet relativ unverständlich, weil er nämlich sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist Geist. Warum am Sonntagmorgen so eine schwierige Erörterung? Warum am Sonntagmorgen so eine schwierige Predigt? Weil ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir trennen lernen und verstehen lernen, was kommt von was. Ich glaube, dass es wichtig für uns ist, unterscheiden zu können, was ist unsere Seele und was ist unser Geist. Weil viele Christen haben eine Vorstellung X und sie verwechseln die Dinge miteinander. Dem Geist wird mehr so, ja, ich weiß nicht, so mehr, naja, irgendwie, merkt ihr, ne? Also irgendwie, ja, der Geist ist, genau so sind die meisten Erklärungen. Und man hat anschließend nicht das Gefühl, es war jetzt wirklich hilfreich. Deswegen werde ich einen erneuten Versuch starten, das mal zu erklären. Also die Bibel schlägt ja vor, dass wir einen Geist haben, eine Seele und einen Leib. Was unstrittig ist bezüglich des Körpers ist, der Körper hat Bedürfnisse, der Körper reagiert auf Reize, auf warm, kalt, auf gefährliche, also Schmerz. Der Körper reagiert auf Reize. Und ich sage ganz bewusst, der Körper reagiert, also der Körper hat Reize. Die Reize, die der Körper einsammelt, die kann er von sich aus gar nicht verarbeiten. Ich weiß es aus dem Sehen heraus. Sehen ist zum Beispiel rein wissenschaftlich ist Sehen eine gedachte Leistung. Also lasst euch nicht erschrecken von dem Wort. Was wir haben ist, wir haben hinten auf der Netzhaut Rezeptoren und diese Rezeptoren sind Stäbchen und sind eben diese Farbsehzellen. Diese Zellen, die werden ausgelöst, wenn Licht ins Auge fällt, lösen die elektromagnetisch-chemische Signale aus. Und diese Signale, das sind die Reize, die bedeuten noch kein Sehen. Sondern diese Reize, die gehen hinten über eine Bahn ins Gehirn und werden dort erkannt als Bilder. Man lernt sehen. Das ist wirklich interessant, gerade das Auge, weil eigentlich sehen wir ja sowieso alles auf dem Kopf. Also das Auge ist so optisch gebaut, dass wir eigentlich, ihr sitzt alle irgendwie an der Decke, nur mein Gehirn hat gelernt über die Jahre, dass das nicht wahr ist, sondern ihr sitzt unten, obwohl ich euch in meinem Auge eigentlich oben sehe. Nur mal so, dass wir immer genau wissen, was wir tun. Und das ist jetzt nur ganz oben an der Oberfläche gekratzt. Wir gehen da ganz tief, wenn wir da ganz tief reingehen, da können wir Stunden mit verbringen, dass wir irgendwelche Eindrücke und Reize irgendwoher bekommen im Körper. Und dann brauchen wir sowas wie das Gehirn, das in der Lage ist, uns zu erklären, was ich denn da eigentlich wahrnehme. Das ist zum Beispiel, wenn ich den Finger irgendwo auf die Herdplatte lege, dann gibt es da einen Reiz. Mein Körper sagt, das ist zu heiß, also mein Kopf, nimm besser den Finger weg. Wenn ich das nicht habe, lasse ich den Finger legen und dann ist er irgendwann gut durch. Versteht ihr, was ich meine? So hat Gott uns das Verständnis gegeben, dass diese Reize uns Signale geben, die uns helfen, uns in diesem Welt zurechtzufinden. Aber diese Verarbeitung dieser Signale, das ist schon Denken. Das ist nicht mehr pure Reaktion des Körpers. Und unser Körper, der hat Bedürfnisse. Das merkst du, wenn du mit Delcy Nordic Walking warst. Und nach 10 Kilometern meldet sich meistens ein Bedürfnis deiner Kniescheibe, dass du jetzt das Bedürfnis hättest, dich gerne hinzusetzen. Naja, ist ja egal. Vielleicht wenn du mit Reinhard wanderst, ist mir egal. Auf jeden Fall, irgendwann meldet sich dein Körper und sagt, ich bin müde, ich möchte mich hinsetzen. Das sind Bedürfnisse, die der Körper hat, oder der Körper hat das Bedürfnis, da wollen wir jetzt nicht weiter reingehen. Und der Körper hat auch eine Form von Willen. Wer das nicht glaubt, das ist tatsächlich so, der Körper nimmt Schutzhaltungen an. Und der will dann nicht mehr. Dann kannst du machen, was du willst, dein Körper blockiert dich. Diese Dinge, die sind eindeutig eine Form von Willen. Die zweite Sache, die uns ganz gut erklärbar ist, unsere Seele. Die Seele bekommt Wahrnehmungen. Und die Seele hat sowas wie einen Verstand. Verstand ist, ich differenziere die Wahrnehmung und ich kann sie einordnen. Gefühl, ich spüre etwas, ich fühle etwas, irgendwas in mir fängt an emotional zu reagieren auf bestimmte Dinge. Zum Beispiel, ich fange an zu weinen, weil der Finger gar ist. Es reagiert was. Und natürlich hat die Seele einen Willen. Und jetzt kommt die große Unbekannte, nämlich der Geist. Und ich will euch erklären, was da das Besondere ist. Wenn wir Psalm 147 uns angucken, ich sage euch mal kurz, was da steht. Steht eine Stelle drin, wo der Geist sich meldet. Und zwar, ist 146, da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Wer spricht hier? Also nach dem Motto, ja. Mir geht es gerade schlecht. Ich hänge in der inneren Hängematte. Ich fühle mich total down, alles anstrengend, alles gegen mich. Ich bin nicht fröhlich. Und jetzt noch morgens, wo ich eigentlich Kaffee brauche, für jedes Augenpaar eine Tasse. Ja, das kommt mir manchmal so vor, dass ich viele Augen habe. Auf jeden Fall brauche ich Kaffee, damit irgendwas wieder in Betriebstemperatur kommt. Und dann meldet sich jemand. Hallo. Wer spricht da?
Ich bin dein Geist.
Wie?
Hey Seele, lobe den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann guckst du nicht mehr so trübe aus der Tasse.
Die Seele sagt nämlich, ich habe heute keinen Bock, den Herrn zu loben. Mir geht's gerade schlecht. Der Geist, der hat Offenbarungen. Er sieht Dinge, die die Seele nicht sehen kann. Er sieht in einen ganz anderen Raum hinein. Der Geist hat einen Verstand, da fehlt überall das T. Ich nehme es zur Kenntnis. Der Verstand, hey, wo warst du heute Morgen? Es war nicht genug Kaffee. Das machen wir doch glatt. So eine Schande lasse ich nicht auf mir sitzen. Seht ihr, ich brauche erst Lobpreis, bevor das ganze Ding funktioniert. Okay, weiter geht's. Ui, ui, ui. Versand ist auch gut. Die Offenbarung, der Verstand und Gefühl und Wille hat auch der Geist. Denn der Geist versteht Dinge. Und das ist uns oft nicht bewusst. Wir haben oft das Gefühl, dass wir, also wenn ich viele Erklärungen höre über den menschlichen Geist, dann geht es meistens so, Offenbarung und Gefühl. Und was fehlt, ist der Verstand und der Wille. Aber der Geist hat noch viel mehr als die Seele, nämlich einen Willen. Und er versteht. Und ich erkläre was, es gibt ein gutes Beispiel für mich, das ist Paulus on Tour. Paulus on Tour kriegt überall, wo er hinkommt, in der Apostelgeschichte 20 könnt ihr das nachlesen, Paulus kriegt überall gesagt, durch den Geist, sagen ihn prophetische Leute, Paulus, geh nicht nach Jerusalem. Jerusalem ist gefährlich für dich, dort wartet nur Schreckliches. Paulus selber sagt, dass ihm der Geist das schon erzählt hat. Kann mir mal jemand erklären, wieso Paulus auf die Idee kommt, sich in so eine gefährliche Situation zu begeben, obwohl der Heilige Geist ihn warnt, die Brüder und Schwestern ihn warnt und sein Verstand, seine Seele ihn auch warnt und sagt, wenn du dorthin gehst, geht's dir schlecht. Wieso geht er trotzdem? Weil sein geistlicher Verstand ihm sagt, dass er das tun soll. Der Teil des in dem Geist wohnenden Wissens, das ist das, was du manchmal hast, wenn du mit Menschen sprichst und du gibst ihnen ein prophetisches Wort. Wenn du da deine Seele dran lässt, hast du verloren. Deine Seele sagt dir nämlich, woher willst du das wissen? Was passiert eigentlich, wenn du dich irrst? Das sagt deine Seele. Dein Seelenverstand sagt dir, keine gute Idee. Du könntest was in seinem Leben auslösen, was ihn in Verzweiflung führt. Sagt alles deine Seele. Deine Seele ist gut, deine Seele ist clever. Und dein Geist sagt dir, ich muss das jetzt sagen. Ich habe ein Wort für dich. Ich muss dir jetzt sagen, dass Gottes Arm nicht zu kurz ist, dir zu helfen. Und du weißt nicht wirklich, wieso du plötzlich dieses Bewusstsein hattest. Du weißt nicht wirklich, woher dieses Wort plötzlich kam. Du weißt nicht, wieso es sich plötzlich in dir zu so einer Wahrheit aufgebaut hat, dass du es aussprichst. Und du fühlst es auch nicht. Also ich fühle prophetische Worte nicht. Ich fühle die gar nicht. Sondern ich habe plötzlich das Empfinden, Gott möchte das sagen. Und es ist so eine Mischung aus Offenbarung und ich entscheide mich, Gott gehorsam zu sein. Und ich glaube, dass das Wesentliche des Verstandes des Geistes ist, die Unterscheidung, wann was dran ist und wann nichts dran ist. Auch die Unterscheidung der Geister, welcher Geist von Gott ist und welcher nicht, dem Paulus in seiner Situation geholfen hat zu entscheiden, warum er nach Jerusalem geht, obwohl er andere Informationen hat. Und wir müssen lernen, dass wir genau hier an der Stelle müssen Christen wachsen. Christen beschränken sich, wenn es über den Geist Gottes geht und über den Geist des Menschen geht, beschränken sie sich schlimmerweise auf Gefühl. Das Gefühl des Geistes ist nur ein ganz kleiner Anteil. Dieser Punkt, wenn du mit Menschen zusammen bist und du sprichst plötzlich Dinge aus, die du nicht wissen kannst, du öffnest deinen Mund, du gehst hin und sagst Dinge und lernst, während du redest. Das kannst du noch Offenbarung nennen, aber dass du dich entscheidest, es zu sagen und danach zu handeln, das hat mit Wille und Verstand zu tun. Und ich bin mir sicher, dass bei einem gesunden geistlichen Menschen diese drei Bereiche Geist, Seele und Leib miteinander verschmelzen. Aber nicht, wenn wir dem Geist nicht helfen. Unser Geist braucht Hilfe, nämlich geistlich zu denken. Und ich werde das euch an einer weiteren Stelle zeigen. Ich zeige euch jetzt hier noch, dass ich glaube, dass das Gewissen eines Menschen sowohl in unserer Seele wie auch in unserem Geist wohnt. In unserer Seele kann es fragmental da sein. Die Bibel im Römerbrief sagt, dass im Herzen der Menschen eine Urahnung dessen ist, was Gott eigentlich von uns will. Und das nennt sie Gewissen. Und dieses Gewissen, es gibt wirklich Menschen, die sind gewissenlos. Ich glaube zum Beispiel, dass Josef Stalin ein gewissenloser Mann war. Der hat 30 Millionen Menschen umgebracht. Und das lächelnd. Wenn ich Interviews vom Assad sehe in Syrien, glaube ich, dass er ein gewissenloser Mann ist. Weil man kann nicht so in die Kamera sprechen und im nächsten Moment die Leute foltern. Das geht nicht. Es sei denn, du hast kein Gewissen. Sein Gewissen ist entweder so runtergeputscht, so zerstört, dass es für ihn nur noch den Machtwillen gibt, egal was es ist. Wenn dieses Gewissen bei einem Menschen, der nicht Jesus kennt, Raum im Leben bekommt, dann gibt das gute Menschen. Und sowas gibt es, Leute. Die gibt es in jeder Religion, die gibt es in jeder Hautfarbe und die gibt es in jedem Land. Da gibt es Menschen nach dem guten Gewissen, das von Gott in sie hineingelegt ist, von urher, handeln die nach dem Gewissen, von Gott geprägten Gewissen. Aber dieses Gewissen wird ganz neu freigelegt, wenn der Geist Gottes in uns kommt. Denn der Geist Gottes beginnt in unserem Innersten, dieses Gewissen zu restaurieren. Wir beginnen zu verstehen plötzlich, wie sehr Gott Mord hasst, wie sehr er es hasst, wenn wir Böses tun. Wir fangen an zu verstehen, dass Diebstahl nicht sein darf in meinem Leben. Warum? Weil Gott es nicht will und weil ich weiß, dass es falsch ist. Aber dieses Gewissen, das konnte ich betäuben, während ich nicht erneuert war durch den Geist. Jetzt, wo Gottes Geist mich erneuert hat, meinen Geist, bekommt dieses Gewissen wieder neue Nahrung. Es wird mehr, wird unterrichtet vom Heiligen Geist, was richtig und falsch ist. Und wir müssen lernen, dass dieses Prozess der Heiligung, wir haben am Anfang gelesen, da gab es in dieser ersten Bibelstelle aus dem 1. Thessaloniker, die Unterscheidung, dass dort drin stand, dass Gott will, also der Paulus schreibt, dass er uns bewahrt, dass unsere Heiligung fortschreitend ist. Es gibt nämlich zwei Dinge, die wir zum Heiligsein wissen müssen. Erstens, wir sind heilig durch Jesus Christus. Zweitens, wir alle brauchen die Heiligung. Und die Heiligung heißt, dass unser Geist im Innersten so bewusst mit Gott verschaltet wird, so geprägt wird von Gottes Wesen, dass er anfängt, unser Gewissen und auch unseren Verstand in unserer Seele zu prägen, auf dass wir die Dinge tun, die Gott gefallen und nicht mehr die Dinge, die uns gefallen. Das ist Heiligung. Heiligung ist eigentlich, dass dieses Wesen Gottes uns prägt, dass sein Geist uns prägt. Und deswegen steht im Römerbrief, dass da unterscheidet die Bibel ein bisschen anders, Licht verwirren lassen. Die Bibel spricht auch von Geist und Fleisch. Es ist eine bisschen andere Betrachtungsweise, weil zum Fleisch gehört einfach nur der alte Mensch, der ohne Gott ist. Der Mensch, der nach seinen eigenen Bedürfnissen und Süchten handelt. Völlig egal, wie es den anderen dabei geht. Und diese werden nur getötet, die Bibel sagt, schlägt uns vor, diese Selbstsucht zu töten durch den Geist. Denn der Geist in dem Menschen ist uns gegeben, dass wir diese Dinge angehen. Und dazu brauchen wir eine feine Tuning auf Gottes Gedanken. Es reicht nicht, dass wir die Bibel verstehen, sondern wir müssen sie geistlich lesen. Es geht nicht darum, die Worte zu verstehen. Es geht nicht darum, zu wissen, wo was drinsteht. Es geht darum, dass ich sie in einer so tiefen Art und Weise verstehe, dass sie die Kraft hat, mich zu verändern. Und das geht nicht über den Verstand, sondern das geht über den Geist. Und deswegen sagt Hesekiel schon, und er beschreibt es in einer anderen Sprache und sagt, Gott wird seinen Willen in unsere Herzen hineinschreiben, so dass unsere normale Reaktion, das Herz steht für diese spontane emotionale Reaktion, die wir in uns haben, das Wahrnehmen unserer Bedürfnisse, dass dort drin der Wille Gottes geschrieben steht und wir automatisch die Dinge tun, die Gott gefallen. Wir brauchen aber einen starken Geist in uns, der geistliche Anteil deiner Person und meiner Person, der muss stark werden. Denn wenn unser Geist stark wird, dann beginnt er unsere Seele, unser Denken in der Seele zu prägen. Die Bibel drückt das so aus. Ups. Oh, das war falsch. Das war rückwärts. Rückwärtsgewandtheit hasse ich. Machen wir nicht mehr. Nein. Nein. Erstmal noch ein Statement aus dem neutestamentlichen Wörterbuch über den Geist. Der Geist ist das Organ, durch das der Mensch mit Gott in Beziehung zu treten vermag. Der Geist ist dasjenige im Menschen, wodurch er Gott benachbart ist. Vom Geist her empfindet der Mensch eine tiefe Unruhe, wenn er Gott fern ist. Eine mächtige Nötigung, ihm wieder zu nahen. Und der Theologe Adolf Schlatter schreibt, durch den Geist ist dem Denken des Menschen Gott so eingegründet, dass die Anerkennung Gottes die Voraussetzung und Vorbedingung alles normalen, wahren und vernünftigen Denkens ist. Ist in einem Menschen der Geist gesund, so braucht er nach keinem besonderen Beweise für das Dasein Gottes zu fragen. Er trägt den selbstverständlichen Gottesbeweis in sich. Alle menschliche Denktätigkeit, Weisheit und Wissenschaft würde, wenn in ihr richtig der Geist schaffte, den Gottesglauben als heilige Grundlage in sich haben. Durch den Geist ist auch der Wille des Menschen an Gott gebunden, ihm verpflichtet, vor ihm verantwortlich gemacht. Das ist zu schwierig, uns schnell zu lesen. Hat super viel Inhalt. Der Mann hat 400 wissenschaftliche Arbeiten verfasst und hat darin sehr deutlich wahrgelegt, dass Wissenschaft und Denken und der Geist Gottes in uns und der Geist, der in uns wach geworden ist, sich nicht ausschließen, sondern ergänzen. Aber der Geist des gefallenen Menschen ist nicht gesund, sondern krank. 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gottes Geist. Der Geist dieser Welt hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, dass sie nicht sehen können das helle Licht des Evangeliums. Wenn man die Bibel weiterfragt, dann kommt in 1. Korinther 2, Vers 13 und bis 16 Folgendes. Das ist jetzt viel einfacher zu verstehen. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es auch nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Mit anderen Worten, Dinge in der Bibel oder Dinge, die geistig sind, müssen geistlich beurteilt werden. Beurteilungsvermögen ist Teile des Verstandes. Also habe ich einen geistlichen Verstand, der beurteilen kann, der herausfindet, was der Wille Gottes jetzt ist. Und das sprengt ein bisschen den Rahmen, weil wir hätten das sehr sauber eingeteilt in emotional, rational und körperlich. Und genauso teilt es die Bibel nicht ein. Der Geist hat Ratio. Der hat Verstand. Und der Geist denkt. Und der Geist versteht. Und der Geist entscheidet, wenn wir ihn wachsen lassen in uns. Und es ist wichtig, weil das ist der Ort, an dem sich Gott in uns offenbaren kann. Gott kann sich nicht in unserer Seele offenbaren. Denn wenn wir Offenbarung in der Seele haben, bleibt es seelisch. Das ist eigentlich eine blendende Nachricht, die ich heute Morgen euch erzähle. Weil wenn du das Gefühl hast, wenn es um Geist Gottes geht, kann ich nicht so richtig mit dem Gefühl mit, musst du gar nicht. Du darfst mit dem Verstand deines Geistes agieren. Dann ist egal, welche Tür du nimmst, Hauptsache du kommst rein. Versteht ihr, es geht nicht nur um Empfindung. Ich habe viele Dinge mit Gott erlebt, die habe ich nicht gefühlt, sondern die habe ich verstanden. Weil ich plötzlich wusste, dass es richtig ist und ich nicht wusste, woher ich das wusste. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, diese engen Fesseln, die wir uns gerne geben, zu lösen, weil daraus erwächst viel Verurteilung gegeneinander. Wir müssen lernen, dass unser Geist flexibel sein muss. Ja, der Geist soll auch fühlen. Ja, der Geist soll denken. Und der Geist soll manchmal entscheiden. Und wenn Paulus sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern der Christus in mir, dann hat er die gesamte Entscheidungsgewalt seinem Geist gegeben. Und nicht seinem Verstand, denn mein Verstand, der ist ausgerichtet auf Bedürfnisdeckung in meinem Leben. Dass ich festhalte an Gott trotz Enttäuschung, kann nur im Geist passieren, nicht im Verstand. Das ist nicht logisch, Leute. Du hast doch jetzt die Erfahrung gemacht, es funktioniert nicht. Warum hältst du ihn jetzt immer noch fest? Ja, wegen Gefühlen, ja, eigentlich fühlst du dich ziemlich schlecht gerade. Wenn wir erleben, dass unser Geist sagt, hey Seele, fang mal an, Gott zu loben. Gott zu loben ist wie Klimmzüge, wie Liegestütze machen im geistlichen Bereich. Da kriegt man richtig geistliche Muskeln, wenn man Gott lobt. Deswegen ist es wichtig, dass wir an der Stelle anfangen, deutlich zu unterscheiden. Ich schließe mit diesem Wort im 1. Johannes 2, 12 bis 17, spricht Paulus von diesem Fakt des Wachstums. Er sagt, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünde vergeben sind um seines Namens willen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe eine Mutter genommen, weil die genauso gemeint sind. Und ich schreibe euch jungen Frauen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Habt dem Bösen ein paar aufs Maul gegeben. Okay, gilt auch für Männer natürlich. Ich habe euch, dann geht's weiter, ich habe euch Kinder geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männer geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Das sind Stadien von geistlichen Entwicklungsstadien sind das. Wenn deine gesamte Lebensbotschaft nur darin besteht, dass der Papa lieb ist und nett ist und dass er dir immer vergibt, dann bist du ein Kind in Christus. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht. Wenn du das 20 Jahre bist, ist es schlecht. Da hast du was verpasst. Sollst du vergessen, dass Gott dein Vater ist? Nein, bitte nicht. Sollst du vergessen, dass deine Sünden vergeben ist? Bitte nicht. Aber das ist nicht die einzige Botschaft, die dein geistlicher Mensch braucht, sondern dein geistlicher Mensch braucht die Botschaft der jungen Männer und Frauen, die nämlich aufstehen gegen die Sünde bekämpfen und dagegen siegen. Nein, ich muss das nicht mehr tun. Ich habe Sieg über die Sünde. Ich habe Sieg über meine Befürchtungen. Ich habe Sieg über meine Einschränkungen. Dahin müssen wir wachsen. Das ist das Stadion der Jugendlichen in Christus. Und das Stadion der Väter in Christus sind die, die in Gott ruhen können, wenn draußen der Punk abgeht. weil sie Gott kennen, weil sie wissen, er wird mich nicht versäumen noch vergessen. Er kommt nicht zu spät. Er wird dafür sorgen, dass es in meinem Leben ein gutes Ende hat. Denn ich kenne ihn. Ich kenne diesen Gott, der treu und zuverlässig ist. Ich kenne diesen Gott, der gut zu mir ist, der zu mir gut spricht. Und ich möchte einladen, zu wachsen in unseren drei Ebenen. Zu wachsen, dass wir das eine nicht mehr verlieren. Ja, ich muss wissen, der Papa ist gut. Ich muss wissen, dass er mir vergeben hat. Aber Leute, seid mir nicht böse. Das ist nicht das ganze Evangelium. Im Evangelium geht es noch weiter, dass ich durch den Geist mein Fleisch die Sporen gebe und dass mein Fleisch mir gehorchen muss. Dass ich Sieger bin über finstere Mächte, dass ich die Mächte niederschlage, die sich gegen mich erhebe und dass ich siegreich bin. Das muss ich lernen. Und dann weiter, dann komme ich vom Kämpfen im Wissen, dass ich den Sieg schon habe. Ich sortiere den Smith Wigglesworth an der Stelle zu den Vätern ein. Der hat nachts eine Erscheinung. Mag niemand, wenn du gerade aufwachst und so plötzlich. Und er sieht sehr, sehr deutlich vor sich, wie sich der Teufel manifestiert. So der Horrorkabinett, also das ist so, was wir alle nicht wollen. Was wir uns nur im Fernsehen angucken, damit wir uns gruseln können, aber keiner will es wirklich in seinem Zimmer haben. Ja? Und er guckt den an und sagt, ach du bloß, dreht sich um und schläft weiter. Das ist jemand, der weiß, wer Gott ist und wer dieser Wicht ist. Das ist jemand, der den kennt, der von Ewigkeit her ist. Das ist der, der weiß, dass er sicher ist in seinem Gott. Und das ist, was Gott uns einlädt, so sicher in ihm zu werden, dass du nicht mehr streiten musst um dein Ansehen. Solange du um dein Ansehen noch streiten musst, weißt du noch nicht, wie Gott zu dir steht. Das brauchen wir wirklich nicht mehr. Und ich merke, wie es mich herausfordert, wie ich es lernen möchte. Zu ruhen, bis Gott handelt. Zu ruhen in seiner Gegenwart, in seinem Arm, bis er die Dinge tut. Ich habe gelernt, wenn er Dinge tut, sind sie wirklich erledigt. Ich kämpfe mich oft noch lange durch. Deswegen, Gott lädt uns zum Wachstum ein. Und das hat ganz viel mit dem zu tun, wie viel Raum wir dem Geist Gottes geben in unserem Leben, damit unser Geist ernährt ist. Und unseren Geist ernähren wir durch das Wort Gottes. Unseren Geist ernähren wir, indem wir Zeit mit Gott verbringen. Unseren Geist ernähren wir, indem wir mit Brüdern und Schwestern abhängen und indem wir nicht Fernsehen gucken dabei. Ich sage das nur bewusst, weil die Welt streitet um unsere Aufmerksamkeit. Und wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit exklusiv zu handhaben. Und je mehr uns das gelingt, umso mehr kann Gottes Geist unseren Geist stark machen, damit dieses Wachstum im Inneren einsetzt, das wir brauchen, um wirkliche Jesus-Nachfolger zu sein. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.